Wir haben vor einiger Zeit angefangen mit einer Predigtserie zu dem Thema geheilt durch seine Wunden. Unser Text dazu ist im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 24. Da wird über Jesus gesagt, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Striemen oder durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. So, Petrus sagt uns hier, Jesus ist am Kreuz gestorben, nicht nur für unsere Schuld. Nicht nur, damit wir errettet sind von dem Fluch der Sünde, sondern er ist auch gestorben für unsere Krankheit. Er hat unsere Krankheiten dort am Kreuz getragen, damit wir geheilt sein können. Genau das drückt er aus. Durch dessen Striemen, durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. Und er zitiert eine Verheißung, die Gott gegeben hat durch den Propheten Jesaja viele, viele hundert Jahre vorher. Im Alten Testament können wir davon lesen. Und das ist tatsächlich zustande gekommen. Das Problem ist, dass viele Menschen, auch viele Christen, sich bezüglich dieser Tatsache, dass Jesus für unsere Krankheiten gestorben ist, genauso wie er für unsere Sünden gestorben ist, dass sich viele Christen dieser Tatsache nicht sicher sind. Und sagen, ich weiß nicht so richtig. Und deswegen haben wir angefangen, Anhaltspunkte zu suchen im Wort Gottes, die uns zeigen, dass es tatsächlich Gottes Wille ist, dass wir geheilt sind. Und wir haben schon etliche Aspekte uns angeschaut. Die Predigten stehen alle auf unserer Webseite zur Verfügung, www.fcg-suhl.de. Die kannst du dir dort runterladen. Und wir werden uns heute einen weiteren Aspekt anschauen. Im Johannesevangelium Kapitel 1, Johannes 1, Vers 11 und 12, da heißt es über Jesus, er kam in das Seine oder er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Von vielen wurde er abgelehnt. Aber dann heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus ist nicht gekommen, um eine Kirche zu gründen. Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu stiften, sondern Jesus ist gekommen, um uns zurückzubringen zum Vater. Dafür zu sorgen, dass wir nach Hause kommen können. Und deswegen heißt es hier, denen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Dadurch, dass wir ihn aufnehmen, werden wir Teil einer neuen Familie, der Familie Gottes. Jesus präsentierte Gott in einer Art und Weise, wie ihn die Juden damals nicht kannten und wie ihn die Juden damals nicht sahen. Die meisten Juden glaubten an Gott, aber sie sahen in ihm den strengen Gott und Richter. Als Jesus anfing, über Gott zu sprechen, sprach er immer von ihm als dem Vater. Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein guter Vater. Und ein guter Vater meint es gut mit seinen Kindern. Jesus hat versucht, das zu vermitteln. Nach seiner Auferstehung im Johannes 20, Vers 17, da heißt es, Jesus spricht zu ihr, das hat er diese Begegnung mit Maria, kurz nachdem er auferstanden ist. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Durch das, was Jesus getan hat, ist sein Vater zu unserem Vater geworden. Das gilt nicht für jeden Menschen automatisch, aber das gilt für jeden Menschen, der Jesus annimmt, der Jesus empfängt, der dieses Geschenk ergreift. Gott stülpt es uns nicht über, aber er stellt es uns zur Verfügung, er präsentiert es uns, er lädt uns ein. Und wenn wir diese Einladung angenommen haben, dann reden wir nicht länger nur vom Vater unseres Herrn Jesus Christus, sondern dann ist dieser Vater unser Vater. Das ist, was Jesus hier sagt, das ist, was Jesus hier vermittelt. Er sagt, ich fahre auf, ich gehe zu meinem Vater und eurem Vater. Mein Vater ist jetzt auch euer Vater, sagt er zu Maria und trägt ihr auf, das den Jüngern auszurichten. Gott ist ein guter Vater. Gott ist ein guter Vater. Paulus hatte das verstanden. Paulus hat das verstanden. Im Epheserbrief Kapitel 3, Vers 14 schreibt er, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Er nennt genauso Gott seinen Vater. Und er nennt ihn den Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Das heißt, der Vater aller Vaterschaft. Das ist sein Wesen. Im Galaterbrief Kapitel 4 wird das nochmal beschrieben. In Vers 6 heißt es, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Paulus versucht das zu vermitteln. Er sagt, weil ihr Söhne seid, ihr seid Kinder, er ist euer Vater. Und nur damit hier keine Missverständnisse entstehen, also Frauen sind hier nicht ausgeschlossen. Ja? Manche Übersetzungen schreiben dann Söhne und Töchter, wir können auch sagen Söhne und Söhninnen oder was weiß ich. Spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle, das ist nicht das Entscheidende. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Und dieses Wort Abba bezieht sich hier nicht auf eine schwedische Popband der 70er Jahre, ja, sondern das ist das aramäische Wort, das ist die Muttersprache von Jesus gewesen, das aramäische Wort für Papa. So, das heißt, dieser selbe Geist, der in Jesus war, ist in uns. Und durch ihn haben wir diese Verbindung zu Gott als zu unserem Vater. Gott ist ein guter Vater. Im nächsten Vers schreibt Paulus, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Mit dieser Sohnschaft, mit dieser Kindschaft sind Privilegien verbunden. Ein Erbe kann man sich nicht verdienen. Für ein Erbe qualifiziert man sich, aber nicht durch seine Leistung, sondern durch seine Identität. Erbe bin ich dadurch, dass ich Sohn bin. So, das heißt, ich bin Erbe nicht durch das, was ich tue, sondern durch das, was ich bin. Bin ich qualifiziert für den Segen, der mit der Sohnschaft verbunden ist. Könnt ihr das nachvollziehen? Seid ihr bei mir? Ist das zu kompliziert? Gut, wunderbar. Wollte ich nur sicherstellen. So. Jetzt wollen wir uns was anschauen im Matthäus-Evangelium Kapitel 7. Und Jesus versucht hier was zu erklären über den Vater. Und ich denke, Jesus hat schon geahnt, er wusste schon in seinem Herzen, dass es viele Missverständnisse und falsche Sichtweisen geben würde. Und er versucht dem schon vorzubeugen, indem er den Vater immer wieder präsentiert. Matthäus 7, ich lese ab Vers 7. Da sagt Jesus was ganz, ganz Radikales. Dieser Vers wird relativ häufig zitiert. Und dabei geht uns die Radikalität verloren manchmal, die dieser Vers enthält. Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Weißt du was? Das ist extrem. Das ist schwarz-weiß. Da fehlt das Wort manchmal oder vielleicht oder unter Umständen. Wir haben das verdreht. Religion hat das verdreht und gesagt, ja, bittet und es wird euch manchmal gegeben werden. Ja? Manchmal sagt Gott ja, manchmal sagt Gott nein, manchmal sagt Gott später oder ich habe jetzt gerade keine Zeit oder was weiß ich. Ja? Aber das ist, was Religion sagt. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Ja? Religion gründet sich auf unsere Erfahrung. Aber wir können unsere Erfahrung nicht zur Grundlage machen, wenn es um Gott geht. Deswegen hat Gott uns sein Wort gegeben. Damit wir ihn verstehen können, wer er ist. Und in Verbindung kommen können mit ihm. Dieses Buch ist nicht in erster Linie ein religiöses Buch. Es ist auch nicht in erster Linie ein Geschichtsbuch. Es ist auch nicht in erster Linie einfach ein großes Werk der Weltliteratur, sondern es ist in erster Linie die Landkarte, die uns hilft, den Weg nach Hause zu finden. Das ist, worum es geht, dass wir den Weg zurückfinden zum Vater, zu demjenigen, der uns gemacht hat und der uns sagen möchte, wer wir sind. Jesus stellt ihn vor, indem er sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Und er wusste, dass wir viele Zweifel haben würden. Und deswegen setzt er noch einen drauf. Seid ihr bereit dafür? Ja? Sitzt ihr sicher? Nicht, dass ihr vom Stuhl fallt jetzt. Wenn das Nächster Vers. Denn, sagt Jesus, denn jeder Bittende empfängt. Und der Suchende findet. Und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Weißt du, das sind kühne Worte. Aber das sind Worte, auf die wir unseren Glauben gründen können. Das sind Worte, in denen wir Zuversicht finden können, Gewissheit finden können, die uns Vertrauen geben können, wenn wir bereit sind, ihm zu vertrauen. Und Jesus erklärt das noch weiter mit folgenden Worten. Er sagt, oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Ganz einfaches Beispiel, nicht kompliziert. Und dann sagt Jesus, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Jesus argumentiert hier ganz einfach. Er sagt, wenn dein Junge, wenn dein Sohn, deine Tochter dich bittet um ein Brot, um ein Stück Brot, du wirst ihm keinen Stein geben. Selbst wenn du nicht der perfekte Vater bist. Wie viel mehr wird Gott, der perfekte, vollkommene Vater ist, von dem alle Vaterschaft abstammt, wie viel mehr wird er nicht denen Gutes geben, die ihn bitten? Gott ist ein guter Gott und er gibt uns gute Dinge. Wenn wir um Brot bitten, wird er uns nicht einen Stein geben. Lass mich das nochmal sagen. Wenn wir um Brot bitten, wird er uns nicht einen Stein geben. Wisst ihr, manchmal glauben Leute, dass Gott auch ab und zu Steine gibt, wenn wir um Brot bitten. Wir wissen nicht warum. Ja, in seiner unergründlichen Weisheit hat er das halt so beschlossen. Und dann gibt er uns Steine. Und wenn er uns Steine gibt, dann müssen wir halt das Beste draus machen. Dann kochen wir halt Steinsuppe. Ja? Aber eine Steinsuppe macht uns nicht satt. Steine kommen nicht vom Vater. Brot kommt vom Vater. Ja? Wenn wir ihn um einen Fisch bitten, wird er uns nicht eine Schlange geben. Ja, Gott weiß es besser als wir. Manchmal gibt er uns einen Stein. Ein guter Vater wird seinem Kind keinen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet. Papa, kann ich ein Stück Brot haben? Hier, Junge, nimm einen Stein. Kau drauf rum, das wird ein Mann aus dir machen. Ja. Nein. Nein. Gott ist ein guter Gott. Und ein guter Vater gibt seinen Kindern immer gute Gaben. Heilung ist etwas Gutes. Wusstest du das? Krankheit ist etwas Schlechtes. Krankheit ist etwas Schlechtes. Und es ist nicht so, dass Gott sagt, okay, manchmal habe ich Lust zu heilen und manchmal nicht. In Jesus sehen wir das Wesen und die Natur Gottes. In Matthäus 12, Vers 15 zum Beispiel heißt es, als Jesus es erkannte, ging er von dort weg und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Es steht hier nicht, er heilte manche von ihnen. Es steht auch nicht, er heilte viele, sondern es heißt, er heilte alle. Er hat keinen Unterschied gemacht. Heilung ist etwas Gutes. Ein guter Vater gibt seinen Kindern gute Gaben. Ich habe nie verstanden, wie Menschen sagen konnten, weißt du, ich glaube in meinem Fall, ist es Gottes Wille, dass ich krank bin. Wenn du denkst, dass es Gottes Wille ist, dass du krank bist, warum gehst du dann zum Arzt? Dann wäre jeder Arztbesuch und jede Medikamenteneinnahme pure Rebellion gegen Gott. Oder? Ja, das ist nicht kompliziert, das kannst du den Kindern in der Kinderstunde erklären, das verstehen die. Aber Religion macht, dass wir manchmal komplett verwirrt und verdreht sind. In Apostelgeschichte 10, Vers 38, da heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das war jetzt die Elberfelder Übersetzung. In der Luther-Übersetzung, da heißt es, aber er ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht. So, das heißt, Heilung wird hier als eine Wohltat bezeichnet. Gesund machen wird hier genannt als etwas Gutes tun. So, Heilung wird hier als etwas Gutes bezeichnet. Hier sind wir wieder bei tiefer Theologie, ja? Heilung gut, Krankheit schlecht. Krankheit ist kein verkappter Segen. Krankheit ist kein verkappter Segen. Nun, es gibt immer wieder Leute, die sagen, weißt du, Und als ich dann so richtig krank wurde, und als ich dann gar nichts mehr tun konnte, da bin ich Gott begegnet. Und da bin ich wieder, da habe ich wieder zurückgefunden zu Gott. Und ich möchte deine Erfahrung weder bestreiten, noch möchte ich sie klein machen. Ich glaube, dass es viele, viele Fälle gibt, wo sowas passiert ist. Aber warum? Weil viele Menschen erst dann Gott anfangen zu suchen, wenn es ihnen dreckig geht, wenn es ihnen schlecht geht. Dann fangen sie an, Gott zu suchen, dann fangen sie an, nach Gott zu schreien. Aber weißt du was? Wir können zu jeder Zeit unseres Lebens Gott suchen. Wir müssen nicht darauf warten, bis es uns schlecht geht, bevor wir anfangen, ihn zu suchen. Und Gott lässt sich finden, wann immer wir ihn suchen. Er lässt sich finden. Was haben wir vorhin gerade gelesen? Jeder Suchende findet. Jeder Suchende findet. Wir werden ihn finden, wenn wir ihn suchen in der Not. Wir werden ihn finden, wenn wir ihn suchen in der Krankheit. Wir werden ihn finden, wenn wir ihn suchen in unserem Elend. Und wir werden ihn genauso finden, wenn wir ihn suchen, wenn es uns gut geht. Wer von euch glaubt, dass es eine gute Idee ist, Gott auch zu suchen, wenn es uns gut geht? Oh, es sind schon ganz paar. Wunderbar. Lasst uns das nie vergessen. Ja? Lasst uns das nie vergessen. Denn dann werden wir mit den Schwierigkeiten und mit den Herausforderungen des Lebens ganz anders umgehen. Dann werden die Stürme, die kommen, uns nicht zerstören, uns nicht kaputt machen, sondern wir werden Zuversicht haben. Wir werden wissen, er ist da. Wir werden Vertrauen haben. Zurück zu unserem Thema. Heilung ist gut, Krankheit ist schlecht. Krankheit ist wie ein Stein, Krankheit ist wie eine Schlange. Ein guter Vater gibt seinem Kind nicht einen Stein, wenn das Kind um Brot bittet. Ein guter Vater gibt seinem Kind nicht eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet. Ein guter Vater gibt seinem Kind nicht Krankheit, wenn es um Heilung bittet. Manchmal sagen Leute, oh Gott schickt uns Krankheit, um uns was zu lehren. Niemand würde sein Kind absichtlich mit einer Krankheit infizieren, um sein Kind irgendwas zu lehren. Komm her, mein Junge, lass mich dir den Arm brechen, damit du eine Lektion lernst für dein Leben. Weißt du was? Das ist Kindesmissbrauch. Dafür kommst du vor Gericht in Deutschland und zu Recht. So, wir wissen, dass das falsch ist, wenn das irgendjemand macht. Aber seltsamerweise trauen wir das Gott zu und denken, das ist okay, wenn Gott es macht. Das ist, weil Menschen verdreht sind durch Religion. Gott ist ein guter Gott, ein guter Vater. Krankheit kommt niemals von ihm. Krankheit kommt niemals von ihm. Wir können wissen, dass Heilung der Wille Gottes für uns ist. Wir können wissen, dass Heilung der Wille Gottes für uns ist, weil Gott ein guter Vater ist. Wir können wissen, dass Heilung der Wille Gottes für uns ist, weil Gott ein guter Vater ist. Wow, ich liege gut in der Zeit. Lasst uns noch einen anderen Bericht anschauen. Matthäus Evangelium Kapitel 15. Matthäus 15. Ich Ich ziehe diesen Bericht hinzu, weil hier auch von Brot die Rede ist. Matthäus 15, Abvers 21. Da heißt es, und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam, warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, was erlaubst du dir? Wie hast du mich genannt? Und ging beleidigt weg. Das ist nicht, was hier steht. Immer gut, wenn man seine Bibel mitbringt in Gottesdienst. Ja, um festzustellen, was steht da wirklich. Sie aber sprach, ja, Herr. Doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihre Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Dieser Text ist eigentlich eine Predigt für sich. Und diese Predigt werde ich heute nicht halten. Ja, es reicht eine. Vielleicht kann ich zusammenfassend so viel sagen. Jesus hat den Glauben dieser Frau getestet. Jesus hat den Glauben dieser Frau auf die Probe gestellt. Manchmal wird unser Glaube auch getestet. Manchmal passieren Dinge nicht sofort, wie wir das erwartet haben. Wusstest du das? Und dann können wir frustriert sein, dann können wir sagen, ach, hat doch nicht funktioniert. Dann können wir beleidigt sein und eingeschnappt. Dann können wir sauer sein auf Gott. Dann können wir erzählen, dass der Pastor hier in der freien christlichen Gemeinde, dass es ein Fanatiker ist und dass es alles nicht stimmt, was die da erzählen. Oder wir können einfach festhalten. Wir können uns genauso verhalten wie diese Frau. Diese Frau war nicht bereit, irgendwas anderes zu akzeptieren als Heilung für ihre Tochter. Und Jesus ist beeindruckt davon. Jesus ist beeindruckt von Glauben. Jesus ist nicht beeindruckt von unseren guten Werken, wenn wir uns damit irgendeinen Segen verdienen wollen. Jesus, schau mal, ich war wirklich ganz, ganz nett diese Woche. Ja, ich habe alles richtig gemacht. Ja, und jetzt solltest du mich wirklich segnen. Ja. Ich habe keinen Kunden über den Tisch gezogen. Ich habe meinen Chef nicht betrogen. Ich habe nicht mehr Stunden aufgeschrieben, als ich eigentlich gearbeitet habe. Ich habe meinen Kindern Aufmerksamkeit geschenkt. Ich war nicht rücksichtslos gegenüber meiner Frau. Und jetzt solltest du mich segnen. Schau, all diese Dinge zu tun ist richtig und ist gut, aber wir verdienen uns dadurch nicht den Segen Gottes. Wir beeindrucken Gott dadurch nicht, dass er sagt, wow, du hast aber wirklich ein Bienchen verdient diese Woche. Was Gott beeindruckt, ist Glauben. Wir sehen das hier an diesem Beispiel. Jesus ist beeindruckt, er sagt, wow, Frau, dein Glaube ist groß. Was war ihr Glaube? Einfach festzuhalten, zu sagen, okay, ich werde keine andere Antwort akzeptieren, egal was passiert. Bis zu dem Punkt, wo Jesus sie einen Hund nennt. Was für eine Beleidigung in dieser Kultur. Diese Frau weigert sich, beleidigt zu sein. Ja? Das heißt, ihr Glaube ist stärker als einfach ihre Emotion oder so. Sie weigert sich, beleidigt zu sein. Sie sagt, okay, Jesus, wenn du mit mir auf dieser Ebene reden willst, reden wir auf dieser Ebene. Ja. Wenn du mich einen Hund nennst, okay, dann bin ich ein Hund, aber dann bin ich immer noch dein Hund. Ich will den Kindern das Brot nicht wegnehmen. Aber ein Krümel reicht. Ein Krümel reicht, dass meine Tochter geheilt wird. Und ich gehe nicht weg ohne diesen Krümel. Denn auch die Hunde essen von dem, was von dem Tisch ihrer Herren fällt. Jesus ist beeindruckt. Lasst uns noch mal kurz nachdenken oder lasst uns noch mal kurz zusammenfassen. Was wollte diese Frau? Warum kam diese Frau zu Jesus? Sie wollte Heilung für ihre Tochter. Ja? Sie wollte Heilung für ihre Tochter. Jesus sagt, es ist nicht gut, dass man das Brot der Kinder oder das Brot den Kindern wegnimmt. So, was meint er, wenn er von Brot redet? Was meint er damit? Ja, Jesus ist das Brot. Aber was? Die Frau wollte Heilung. Ja? Jesus nennt Heilung das Brot der Kinder. Könnt ihr das sehen? Ja? Jesus nennt Heilung das Brot der Kinder. Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Ja? Ich meine, heutzutage viele Leute auf Low-Carb-Diät und es sind die bösen Kohlenhydrate und die guten Kohlenhydrate und dann darf nicht so viel Brot essen und was weiß ich. Ja? Aber zumindest zu der Zeit damals war Brot ein absolutes Grundnahrungsmittel. Ja? So, wenn es dir gut ging, dann gab es halt Brot und irgendwas dazu. Und wenn es nicht so gut ging, dann gab es Brot. Punkt. Aber es gab Brot. Brot war ein Grundnahrungsmittel. Jesus nennt Heilung das Brot der Kinder. Er nennt es nicht das Dessert der Kinder, die Torte der Kinder. Ja, das gibt es ab und zu als Belohnung. Sondern er nennt Heilung das Brot der Kinder. Haben wir irgendwelche Kinder des himmlischen Vaters unter uns heute? Ja, wenn du sagst, ich bin sein Kind, er ist mein Vater, dann bedeutet das, dass Heilung dir gehört. Dass Heilung dir gehört. Wir werden nachher noch zusammen das Abendmahl feiern, aber vorher habe ich noch eine Illustration für euch. Einfach, damit sich das einprägt, worüber wir heute sprechen. Ich hatte euch ja schon erzählt, wir waren in der Schweiz diese Woche. Und deswegen dachte ich, ich bringe euch ein bisschen Schweizer Schokolade mit. Das seht ihr hier auf diesem Teller. Ja? So. Die habe ich für euch mitgebracht. Die ist mir nicht in die Hand gedrückt worden, sondern ich musste mich drum bemühen. Ich musste das organisieren. Aber ich habe das nicht für mich gemacht. Ich habe das für euch gemacht. Damit du heute Morgen ein Stück Schweizer Schokolade haben kannst. So, irgendjemand Interesse an Schweizer Schokolade? Ein Stück Schweizer Schokolade? Okay, dann kommt bitte hier nach vorne und bedient euch. Jetzt gerade in diesem Moment. Es gibt verschiedene Sorten. Sucht euch was raus. Die Toblerone in schwarzer Verpackung ist mit Bitterschokolade, weiße Verpackung, weiße Schokolade, gelbe Verpackung, Vollmilchschokolade, blau ist einfach Schweizer Standardschokolade. So, musst du auch nicht aufheben, bis nach dem Gottesdienst kannst du sofort essen, wenn du möchtest. Schweizer Schokolade. So, hat jeder, ja, einige sagen, ne, ist gut, dass ich heute gekommen bin. Ne? Das ist eine schöne Gemeinde, geben Sie Schweizer Schokolade weg. Ja, hättest du letzte Woche da sein sollen, da haben wir Autos weggegeben. Nein, nein. So, hat jeder, der wollte, ein Stück Schweizer Schokolade? Jetzt Frage an euch, wie schwer war das? Wie kompliziert war das jetzt, diese Schokolade zu bekommen? Es ist nicht automatisch passiert. Diese Schokolade ist nicht vom Teller gesprungen, ja, und in deinen Mund. Das ist nicht das Reich Gottes, das ist das Schlaraffenland, wo das passiert. Ja. Aber es war nicht kompliziert. Es war nicht kompliziert. Nachdem ich gesagt habe, ich habe das für euch besorgt. Nicht für mich. Meine Frau ist dankbar. Ja. Sie meint, ich bin schon gut versorgt mit Schokolade. Ja, nicht für mich, für euch. Ja. Ich habe euch eingeladen und habe gesagt, kommt, greift zu. In dem Moment, ja, kam Bewegung hier in diesen Gottesdienst. Ja, und ihr seid gekommen und ihr habt zugegriffen. Und weißt du was? Heilung ist das Brot der Kinder. Heilung ist das Brot der Kinder. Im Psalm 23 heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wir können zu seinem Tisch kommen, voller Kühnheit, voller Zuversicht und das ergreifen, was er für uns erworben hat. Das ergreifen, was er für uns erkauft hat. Das empfangen, was er uns verheißen hat. Voller Zuversicht. Ja. Ich nehme 2 Scheiben Heilung heute. Dazu noch ein Schälchen Frieden und einen großen Becher mit Freude. Ja, das nehme ich heute. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er bereitet uns den Tisch. Ja, es gibt einen Feind. Ja, es gibt einen Feind, der versucht, uns abzuhalten, zu diesem Tisch zu kommen. Der uns einreden will, dass es heute nicht Gottes Wille ist, für uns geheilt zu werden. Aber wir müssen uns davon nicht beeindrucken lassen. Wir müssen uns davon nicht abhalten lassen. Er hat den Tisch bereitet für uns. Er hat den Tisch bereitet. So wie ich diese Schokolade, ich habe sie nicht nur besorgt, ich habe sie mit hierher gebracht. 449 Kilometer. Ja. Und dann haben wir sie hierher gebracht in die Gemeinde. Und dann habe ich einen Teller besorgt. Dann habe ich sie auf diesen Teller ausgeschüttet. Dann habe ich den Teller hier hingestellt. Genauso hat der Vater im Himmel alles für uns getan, damit wir Heilung haben können. Schau, Heilung ist nicht billig. Heilung ist kostbar. Dass wir geheilt sein können, dafür hat Jesus bezahlt am Kreuz. Er hat sich zerschlagen lassen, sagt die Bibel. Sein Körper wurde zerschlagen, damit wir geheilt sein können. Im Vergleich dazu hat mich das hier überhaupt nichts gekostet, als einfach eine nette Frage und ein bisschen mich kümmern. Ja? Jesus hat es alles gekostet. Jesus hat es alles gekostet. Nun sagst du, ja, aber was ist jetzt mit dem Bitten? Ich bin jetzt einfach gekommen und habe genommen. Ja, weil ich dich eingeladen habe. Schau, wenn ich jetzt hier gestanden hätte, direkt so daneben, du hättest auch sagen können, kann ich bitte eins von den dunklen Toblerone haben? Aber du kannst voller Zuversicht kommen und diese Bitte stellen. Du müsstest nicht zweifeln, ob du eins bekommst. Warum nicht? Weil ich schon vorher gesagt habe, ich habe das alles für euch besorgt. Ja, es ist alles für euch da. Gut, ich stehe hier. Du kommst zu mir und sagst mir, ich sage natürlich, nehme eins. Hier, dunkles Toblerone, bitteschön. Ja? Du musst, selbst wenn ich hier stehe, du musst mich nicht überreden. Du musst nicht hoffen, dass ich vielleicht gute Laune habe, dass du dein dunkles Toblerone bekommen kannst. Weil ich schon gesagt habe, das ist für euch. Es ist für dich. Verstehst du? Das heißt, wir müssen hier nicht theologisch spitzfindig werden und sagen, ja, ergreifen wir das jetzt im Glauben oder bitten wir Gott dafür? Ja, ja, genau. Gott zu bitten bedeutet nicht, oh, ich will mal rausfinden, ob er jetzt gute Laune hat oder nicht. Sondern was sagt die Bibel? Wenn wir ihn bitten, sollen wir ihn im Glauben bitten. Glauben ist Zuversicht. Glauben ist das, was diese Frau uns hier demonstriert. Ja? Glauben bedeutet, dass ich bitte in der Erwartung, in der Zuversicht, dass ich empfangen werde. Warum? Weil Jesus gesagt hat, jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan. Du sagst, hätte ich auch zwei nehmen können? Warum nicht? Ja? Vielleicht jemand in deiner Familie, der heute nicht kommen konnte. Ja? Sebastians Familie ist im Urlaub. Diese Woche, ja. Kannst für jeden eins mitnehmen. Ja? Bevor der Gottesdienst zu Ende ist, denk dran, ja. Und nimm für jeden einen und sag, schade, dass ihr nicht da wart, es gab Schokolade. Aber ich habe euch was mitgebracht, weil ich euch lieb habe. Schau, der Teller ist irgendwann leer. Das liegt daran, dass Fred-Uwe Winkler diesen Teller vorbereitet hat. Meine Kapazität ist endlich. Sie ist begrenzt. Jetzt in diesem Beispiel. Gottes Kapazität ist nicht begrenzt. Sie ist unendlich. Leute haben so eine komische Vorstellung. Manchmal sagen Leute zu mir, weißt du, ich habe jetzt dieses oder jenes Problem, aber ich möchte Gott eigentlich nicht damit belästigen. Weil ich denke, er ist so doll beschäftigt. Es gibt so viele Leute mit so vielen Nöten. Wenn alle 7 oder 8 Milliarden hier auf dieser Erde gleichzeitig zu ihm schreien würden, würde er nicht mal ins Schwitzen kommen. Er würde weder ins Schwitzen kommen noch nervös werden. Ja. Seine Kapazität ist unendlich. Seine Kapazität ist unbegrenzt. Das ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben. Wir können wissen, dass Heilung Gottes Wille ist. Erstens, weil wir wissen, dass Gott ein guter Vater ist und ein guter Vater gibt seinen Kindern gute Gaben und die Bibel nennt Heilung etwas Gutes. Zweitens, weil Jesus Heilung das Brot der Kinder nennt. Er nennt Heilung das Brot der Kinder, das Brot gehört den Kindern. Deswegen können wir zu dem Tisch kommen. Und empfangen. Ich habe in den letzten Jahren mehr und mehr festgestellt, dass Heilung zu empfangen etwas super Einfaches ist. In manchen christlichen Kreisen wird es als super schwer und super anstrengend hingestellt. Ja, und du musst erst, oh, du musst stark sein im Glauben und du musst dann das Wort lesen und das Wort bekennen und so weiter. Es ist nichts Verkehrtes daran, das Wort zu lesen. Du musst das Wort kennen. Ja, und es ist gut, wenn du es bekennst. Es ist immer besser, wenn Worte des Glaubens aus deinem Mund kommen, anstatt Worte des Zweifels. Wer von euch glaubt, dass das besser ist, wenn Worte des Glaubens aus unserem Mund kommen? Ja, gut, gut. Aber es ist nicht was, was wir uns erarbeiten müssen. Es ist nicht so super schwierig. Und als ich das anfing zu verstehen in meinem Herzen, als ich mich habe anstecken lassen von der Radikalität dieser kananäischen Frau, habe ich festgestellt, Heilung ist nicht was, was schwer zu bekommen ist. Ich muss Gott nicht ewig überreden, sonst ist es einfach. Aber ich habe auch eine andere Erfahrung gemacht. Eigentlich ist meine Zeit rum. Ich glaube, wir machen Schluss jetzt, oder? Da darf ich noch ganz kurz erzählen. Ja. ich habe noch eine andere Erfahrung gemacht. Wenn ich bestimmte Symptome, bestimmte gesundheitliche Beschwerden in meinem Körper toleriert habe, weil ich dachte, naja gut, ist jetzt nicht so schlimm, ja, ist jetzt nicht so, dass es mich jetzt doll beeinträchtigt, wollte ich sagen. Ja, es beeinträchtigt mich so doll. Ja, okay, gut, okay. Ich kann das tolerieren. Und dann wurde das stärker und stärker über den Lauf der Zeit, manchmal über den Lauf von Monaten. Und irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich sage, boah, das ist echt, nee, das ist, jetzt wird es Zeit zu beten. Ja. Und dann habe ich gebetet und dann habe ich gesprochen und Heilung, und ich empfange Heilung, danke Herr. Und dann ist erstmal nichts passiert. Und das Ganze hat sich dann so ein bisschen so im Glaubenskampf entwickelt. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich in der Lage war, das wirklich zu empfangen und zu ergreifen. Es hat eine gewisse Hartnäckigkeit gebraucht, so wie diese Frau hartnäckig war. Wohingegen, als ich anfing, mir anzugewöhnen, sobald das kleinste Symptom auch nur an die Tür meines Körpers klopft, ja, ich mich entscheide, das zu stoppen, ich mich entscheide, das nicht zu tolerieren, habe ich ganz oft erlebt, dass Symptome sofort verschwunden sind, im gleichen Augenblick. Schau, das ist jetzt wieder tiefe Theologie, super kompliziert. Einen ungebetenen Gast wieder loszuwerden, ist in der Regel schwieriger, als jemanden gleich an der Tür abzuweisen. Also sagen, nee, du darfst hier nicht reinkommen. Ja? Du hast hier Hausverbot. Dieser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Könnt ihr das nachvollziehen? So, ich möchte euch dazu ermutigen, euch diesen Lebensstil anzugewöhnen. Krankheit ist nichts Gutes, in keiner Weise. Keine friedliche Koexistenz mit Krankheit. Keine Toleranz mit Krankheit in irgendeiner Art und Weise. Manchmal bedeutet es, dass wir unsere gesamte Kultur verändern müssen, dass wir unsere Familienkultur verändern müssen. Ja? Wenn wir es gewohnt sind, das besondere Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn wir krank sind. Ja? Sonderbehandlung zu bekommen, wenn wir krank sind. Dann hat Krankheit auch was Gutes. Kinder kriegen das sehr schnell mit. So, ach, du kleine, geht's dir heute nicht gut? Komm, ich hol dir noch eine Cola, leg dich wieder hin. Ja? Ja, komm, ich mach den Fernseher an, musst heute nicht in die Schule gehen. Oder, ja, genau. Null Toleranz. Null Toleranz mit Krankheit. Natürlich machen wir keine dummen Dinge, wir machen keine törichten Dinge. Ja. Gerade wenn es um unsere Kinder geht. Ja? Das heißt, wir sprechen, wir erklären ihnen, dass wir Krankheit nicht tolerieren. Wir erklären ihnen, dass Krankheit was Schlechtes ist. Wir erklären ihnen, dass Krankheit nicht von Gott kommt. Und wann immer sie ein gesundheitliches Problem haben, dann beten wir mit ihnen, dann lehren wir sie, dann sprechen wir zu der Krankheit. Aber wenn Symptome dann nicht sofort verschwinden, ja, dann ist es auch völlig okay, wenn wir ihnen ein Medikament geben. Dann ist es völlig okay, wenn wir mit ihnen zum Arzt gehen. So, wir müssen nicht irgendwie sehr komisch werden, was unsere Kinder betrifft. Aber es geht um die Grundeinstellung. Versteht ihr, was ich meine? Es geht um die Grundeinstellung. Krankheit ist nie etwas Gutes. Krankheit ist nie unser Freund. Nie. Ich habe Leute kennengelernt, die über Jahrzehnte chronisch krank sind. Und Krankheit ist Teil ihrer Persönlichkeit geworden, Teil ihrer Identität geworden. Würdest du sie fragen, möchtest du geheilt werden? Würden die natürlich sofort sagen, ja. Aber wenn ich eine Weile mit ihnen gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dieses Ja steht auf sehr wackeligen Füßen. Denn natürlich möchte ich geheilt werden, ich möchte nicht ständig diese Schmerzen haben, ich möchte nicht ständig diese Einschränkungen haben. Aber ich möchte trotzdem jede Woche weiter meine Rente beziehen, jeden Monat weiter meine Berufsunfähigkeitsrente bekommen. Ich möchte meine Vorteile trotzdem bekommen, die ich irgendwo dadurch habe. Ja? Und ich möchte auf keinen Fall plötzlich mit der Härte und Kälte des normalen Arbeitslebens konfrontiert werden. Das möchte ich auf keinen Fall. Willst du wirklich geheilt werden? Das würde bedeuten, dass dein Leben sich radikal ändert. Gott zwingt uns nichts auf. Ich habe nicht mitgezählt. Ich weiß nicht, ob Peter hier vorne war, sich eine Schokolade geholt hat. Ich gehe jetzt auch nicht durch die Reihen und sage, zeigt mir alle euer Schokoladenpapier. Ja. Ja. Gott zwingt uns nichts auf. Und ich werde ganz lieb und nett und freundlich zu euch sein und ich mit aller Herzlichkeit euch verabschieden, egal ob du hier was von der Schokolade genommen hast oder nicht. Ich werde auch nicht beleidigt sein. Verspreche ich. Ja. Gott zwingt uns nichts auf. Gott zwingt uns nichts von seinem Segen auf. Aber er hat alles getan, damit wir das empfangen können. Er hat alles getan, damit wir das ergreifen können. Halleluja. So, und jetzt kommen wir tatsächlich zu dem richtigen Tisch, den er bereitet hat für uns. Ich tue die Schokolade jetzt einfach mal ein bisschen zur Seite stellen, damit wir hier nichts durcheinander bringen. Aber wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Und ich will vorher kurz erklären, wie wir das hier in der Gemeinde handhaben. Um an diesem Abendmahl teilzunehmen, musst du nicht Mitglied dieser Gemeinde sein und du musst auch nicht deinen Taufschein vorzeigen oder sonst irgendwas. Sondern wenn du in deinem Herzen sagst, Jesus Christus ist der Herr meines Lebens, ich gehöre ihm und ich weiß, dass ich ihm gehöre, dann bist du herzlich eingeladen, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Wir werden es folgendermaßen machen. Ich werde für diese Gaben danken. Und dann kannst du, wenn du teilnehmen möchtest, hier nach vorne kommen, kannst dir von dem Wein nehmen, ist übrigens alkoholfrei, und von dem Brot nehmen, nimmst es zurück mit an deinen Platz. Und wenn alle Gelegenheiten hatten, von den Gaben zu nehmen, dann wollen wir das gemeinsam einnehmen. Aber wenn wir das nehmen und wenn wir hier nach vorne kommen, dann lass uns das bitte tun in dem Bewusstsein, dass er den höchsten Preis bezahlt hat. Dass sein Blut vergossen wurde, damit unsere Schuld weggewaschen sein kann. Damit wir rein sein können vor Gott. Und sein Körper, der durch dieses Brot repräsentiert wird, ist zerbrochen worden, zerschlagen worden, damit wir geheilt sein können. Und wenn du versagt hast, wenn du weißt, ich habe was falsch gemacht diese Woche, dann empfange, indem du dieses Mahl nimmst, neu Vergebung und sag, Herr, ich nehme neu deine Gnade für mich in Anspruch und ich danke dir, dass du mich reingewaschen hast. Und wenn du irgendwelche körperlichen Beschwerden in deinem Körper hast, dann nimm genauso von diesem Mahl und sag, danke, danke Herr, danke für die Gelegenheit, an deinen Tisch zu kommen. Und ich empfange jetzt Heilung. Ich empfange jetzt Heilung, ich empfange jetzt Wiederherstellung für was immer nicht in Ordnung ist in meinem Körper, weil du, Herr Jesus, dafür bezahlt hast. Lass uns aufstehen und für diese Gaben danken. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast, dass er gestorben ist für unsere Schuld, dass er freiwillig ans Kreuz gegangen ist, dass er all diese Leiden, all diese Schmerzen auf sich geladen hat und mehr als das, dass er die Trennung von dir auf sich genommen hat, damit wir bei dir sein können. Danke, Herr Jesus. Wir danken dir für das Brot, wir danken dir für den Wein. Wir danken dir für das, was es repräsentiert, dein Leib und dein Blut, das für uns gegeben worden ist. Und mit höchster Ehrfurcht und mit höchstem Respekt kommen wir jetzt an deinen Tisch. In dem Bewusstsein, dass es dich alles gekostet hat, uns teilhaben zu lassen an diesem Mahl. Und deshalb kommen wir voller Kühnheit. Wir kommen voller Glauben, weil wir wissen, dass du schon bezahlt hast für die Vergebung unserer Sünden. Weil wir wissen, dass du schon bezahlt hast für die Heilung unseres Körpers. Deswegen kommen wir voller Zuversicht. Und indem wir diese Gaben empfangen, empfangen wir Vergebung und Heilung erneut. Und wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen.